Wir erleben in diesem Psalm eine gottesdienstliche Situation mit. Die Gemeinde hat sich zum Gebet versammelt. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um neue Einsichten zu gewinnen. Und das geschieht hier auch. Es beginnt damit, dass sich die Versammelten in Erinnerung rufen, was sie mit ihrem Gott in der Vergangenheit bereits erlebt haben. Er hat einstmals sein Volk aus der Unterdrückung befreit. Er hat sich ihnen auch immer neu zugewandt und Schuld und Untreue vergeben. Das ist ihre Erfahrung aus der Vergangenheit. Dafür loben sie Gott. Gerade weil sie diese Erfahrung, gesegnet worden zu sein, schon oft machten, gerade deshalb spüren sie gegenwärtig doch eher einen Mangel. Es ist ein Empfinden da, vom Segen Gottes getrennt zu sein. Und es keimt eine Sehnsucht. Die Sehnsucht, seine Gnade wieder deutlicher zu erfahren, so wie es schon mal war. Ich denke mir, wie gut haben es solche, die Gottes Nähe in ihrem Leben früh erfahren haben. Da ist ein Grundstock an Vertrauen da, der dazu führt, Gott von Herzen loben und ihm danken zu können. Gleichzeitig aber wird ein solcher Mensch auch sensibel dafür, wenn die Beziehung zu Gott an Intensität verliert, ja vielleicht sogar zu erkalten droht. Das merkt er. Während ein anderer, der sich noch nie mit Gott verbunden fühlte, kaum weiß, wovon wir hier reden. Die betende Gemeinde in unserem Psalm jedenfalls sucht neu die Verbindung. Sie will anknüpfen an die bisherige Segensgeschichte. Was ist zu tun? Die Menschen reden ihre Sünden nicht klein, sondern bekennen sie und bitten erneut um Gnade. Gott möge ihnen nicht weiter zürnen. Interessant, wie selbstverständlich hier von der Glut seines Zorns gesprochen wird. Es ist offensichtlich nichts Ungewöhnliches oder gar Verwerfliches daran, dass Gott auf seine Menschen zornig ist. In diesem Psalm wird wohl einfach davon ausgegangen, dass es genügend Gründe für diese Gefühlswallung gibt. Wie anders ist das bei uns heute? Da wird doch häufig nur vom sogenannten lieben Gott geredet, der sich möglicherweise manches erlauben darf, aber doch nicht zornig zu sein. Göttliche Langmut soll ihn bestimmen, mit der er geduldig alles erträgt, was er von seinen Geschöpfen zu sehen und zu hören bekommt. Menschen schreiben ihm sein Wesen vor, wie er zu sein und zu handeln hat. Und wehe, Gott hält sich nicht an diese Vorgaben. Dann wird gesagt, wie kann Gott? Und in grenzenlosem Hochmut meint das Geschöpf, sich von seinem Schöpfer lossagen zu können. Und verliert damit alle Wurzeln, ja, das Lebensfundament. Aber liefern wir Gott nicht täglich genügend Gründe, dass ihm der Kragen platzen müsste? Wie sieht es denn aus in unserem eigenen Leben, in unserer Gesellschaft, unserem Land und weltweit? Oder in Kirche und Gemeinde? Jeder von uns wird genügend Beispiele dafür finden, wie Gottes guter Plan für uns ignoriert oder ins Gegenteil verkehrt wird. Wenn Christen ehrlich zurückschauen, dann kommt ihnen beides in den Sinn. Die eigenen Fehler, Versäumnisse und Sünden, ebenso wie das erfahrene Heil und die geschenkte Gnade. Und sie bitten dann darum, dass Gott sie erneuere. Nun darf man gespannt sein, wie es in diesem Gottesdienst weitergeht. Denn unter diesen Voraussetzungen wird Gott auch wieder vernehmbar. Wo die betende Gemeinde sich nicht mehr über den eigenen kritischen Zustand hinwegzutäuschen versucht, wo sie bekennt und wieder hörbereit wird, da schlägt Gottes Stunde. So meldet sich am Vers 9 nun ein Einzelner zu Wort, der sagt, ja, ich will hören, was der Herr sagt. Das trifft den Urtext nämlich besser als Luthers Übersetzung, könnte ich doch hören. Es ist hier nämlich mehr als nur ein frommer Wunsch. Es wird erwartet, dass Gott erneut redet und dass er jetzt redet. Und es wird signalisiert, Ich will empfangsbereit sein. Ich bin gewillt zu hören. Gott wartet sehnsüchtig auf dieses Signal. Und er antwortet hier direkt. Der Beter kann es gleich an die Versammlung weitergeben. Frieden, sagt er seinem Volk an, den umfassenden Shalom. Hilfe denen, die ihm ehrfürchtig begegnen. Dem Land reiche Ernte. Und Gerechtigkeit denen, die sich schon so lange suchen. Ja, das hört sich gut an. Nun aber kann der Skeptiker in mir ein gewisses Seufzen nicht unterdrücken. Ich frage mich, wie das geschehen kann, dass auch in unserem Land wieder seine Ehre wohne. Spricht nicht vieles dagegen? Darüber ließe sich in Hauskreisen und Bibelstunden ausgiebig diskutieren. Und das tun wir Christen ja auch häufig, denn die gesellschaftsethischen Themen, die uns bedrücken, gehen uns nicht aus. Aber plötzlich halte ich inne, weil ich merke, dass ich viel zu viel über andere rede. Und in mir kommt die Frage hoch, wie hältst du es selbst mit Gottes Ehre? Ist es nicht so, dass Gott zunächst einmal jeden von uns persönlich fragt? Gebe ich in allen Dingen Gott zuerst die Ehre? Strebe ich zuerst nach Gottes Reich, wie Jesus empfiehlt, damit mir dann alles andere zufällt? Es ist Hilfe da denen, die ihn fürchten. So sagt es der Psalm in demselben Satz, der von der Ehre in unserem Land spricht. Daran möchte ich festhalten. Trotz aller Skepsis über gegenwärtige Zustände. Ich lerne aus diesem Psalm, dass nur Gott selbst verändern kann. Und dass er es will. Seine Welt, seine Gemeinde und vor allem anderen mich, sein geliebtes Geschöpf.